Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich mit Kai Stürenberg über Intuition. Ich bin auf dieses Gespräch sehr gespannt, denn wir sind beide, haben wir gerade festgestellt, nicht allzu vorbereitet, lassen uns allerdings von unserer Intuition leiten. Kai, wir sprechen heute um 21.13 Uhr. Ist für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr späte Aufnahmezeit. Und ich bin total gespannt, wie dieses Gespräch wird. Was sagt deine Intuition dir? Wie wird dieses Gespräch werden?
Ja, ich glaube, es wird gut. Also erstmal hallo. Und ich hatte tatsächlich einen sehr anstrengenden Tag. Ich habe heute Morgen um 8 Uhr angefangen und habe gerade meine letzte Videokonferenz beendet und ich hatte bisher noch keine Pause zwischendurch. Und ich freue mich deswegen umso mehr auf dieses inspirierende Gespräch, weil ich hatte heute nicht nur inspirierende Termine. Und somit glaube ich, dass das an der Stelle sehr interessant sein kann, einfach mal zu gucken, was die Intuition uns heute führt.
Ja, zu was die Intuition uns heute führt, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter Kontext geben. Ich muss aber natürlich jetzt, da du das auch gerade so proaktiv gesagt hast, anfügen, wir sind hier natürlich im Kontext von Humans Are Happy und es geht um Wohlbefinden, es geht um ja auch ein gewisses Maß an Selbstfürsorge und heute habe ich einen Interviewpartner hier, der mir sagt, er ist seit 8 Uhr morgens durchgehend ohne Pause. Jetzt sehe ich dich rauchend mit der Pfeife vor der Kamera und du sagst...
Und eine Cola Zero in der Hand, genau.
Und eine Cola Zero in der Hand. Und wir sprechen über Intuition. Ich kann mir vorstellen, Menschen, die das jetzt sehen oder hören, denken sich, wie kann das denn zusammengehen? Das klingt, man könnte es ganz ketzerisch so sagen, ja, nach totaler Unachtsamkeit. Ist aber so, wie ich dich bisher kennengelernt habe, höchstwahrscheinlich nicht der Fall, sondern du entscheidest dich auch sehr bewusst für diese Art der Lebensgestaltung.
Ja, das ist eine gute These. Also ich bin mit Sicherheit nicht unachtsam. Das kann ich gleich behaupten, weil ich mir schon immer wieder die Frage stelle, was tue ich gerade? Warum tue ich das? Ist das gut, was ich tue? Ist das gut für mich? Ist das gut für meine Familie, für meine Kinder? Das ist schon so. Und gleichwohl ist es natürlich in so einem Kontext, wenn man in so einem beruflichen Kontext ist wie ich, dann eben immer eine Abwägung, wie weit bringt man sich da ein und wie viel opfert man auch dafür? Und natürlich auch die Frage, ist da das, was man zurückbekommt, entsprechend ausgleichen? Und das ist natürlich unterschiedlich. Aber für eine gewisse Zeit kann man das machen, weil ich bin jemand, der, wenn ich die Möglichkeit habe, das eine oder andere zu gestalten, dann mache ich das auch gerne, dann trage ich da gerne zu bei und dann gebe ich da manchmal auch mehr rein, als ich da rausbekomme. Aber letztendlich führt das dann auch wieder sehr stark zu Wohlbefinden, wenn man das Gefühl hat, man hat zwar viel Energie in etwas hineingesteckt, aber dadurch ist auch etwas passiert, was sonst nicht passiert wäre. Und das gehört dann an der Stelle auch zu meiner Balance, dass ich sage, na, dieses Engagement oder diese Zeit oder diese Energie, das könnte ich sicherlich nicht mein Leben lang oder den Rest meines Lebens durchhalten, aber für eine gewisse Zeit ist es durchaus in Ordnung.
Und diese Zeit ist jetzt gerade.
Die Zeit ist jetzt gerade, genau. Mal gucken, wie sie geht. Wir leben ja gerade in Zeiten, die von vielen Überraschungen und Veränderungen geprägt sind. Insofern kann man ja nur bedingt irgendwie planen, was alles so passiert. Und ich bin immer jemand, der guckt, was bewegt sich oder wohin bewegt sich die Welt und dann zu gucken, kann ich mich da mitbewegen oder muss ich mich da irgendwie quer zu bewegen. Aber grundsätzlich versuche ich immer mit den Veränderungen, die da kommen, die aufzugreifen und die in irgendetwas Positives zu transformieren, weil das ist, glaube ich, für mich der beste Weg, auch mit den teilweise ja doch sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen, die diese Welt gerade mit sich bringt, umzugehen. Einfach zu gucken, wo sind hier Möglichkeiten, in diesen Rahmenbedingungen das Beste zu machen, zu was man selber irgendwie beitragen kann. Und da glaube ich, dass jeder seine Funktion und seinen Platz im Leben irgendwie hat, zu der Zeit, zu der er da ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man am besten fährt, wenn jeder versucht, seine Rolle herauszufinden, was kann ich beitragen und das dann auch tut.
Du hast gerade, ich sag's einfach mal so, ich höre raus, du bist Politiker. Also du kannst ja, du kannst sehr, sehr gute Antworten geben auf den Punkt und es klingt auf jeden Fall so, als hättest du länger drüber nachgedacht, aber es kommt einfach, vielleicht im Vorfeld hast du das ja, aber es kommt einfach so aus dir raus. Für den Kontext, was Hörende noch nicht möglicherweise wissen und was ich auch in der Anmoderation nicht gesagt habe, ist, du bist Staatsrat. Das heißt, du gestaltest die Landespolitik zumindest hier in Bremen mit. mit. Was sind da deine Aufgaben?
Genau, Staatsrat, so heißen die Jungs und Mädels in Bremen und Hamburg. Ansonsten heißen die Staatssekretäre oder Staatssekretärinnen. Und das sind im Grunde genommen die Vertreter der Minister und die sogenannten vom Beamtenrecht her die Chefinnen der jeweiligen Verwaltung. Und genau, wir sind politisch, also ich hänge an so einem Minister, in diesem Fall einer Ministerin dran. Und wenn die da irgendwo hingeht, gehe ich da mit. Und wenn die irgendwann weggeht, dann bin ich auch weg. So, das ist sozusagen meine Welt. Und in der Zeit, wo man halt gewählt ist und wo man in Regierungsfunktion ist, kann man eben dann ein wenig gestalten. Natürlich in Abhängigkeit mit ganz vielen anderen, die mitgestalten, mit Fraktionen, Parteien und anderen Akteurinnen. Aber man hat eben doch einige Möglichkeiten, für so ein Bundesland etwas mitzubewegen. Und das macht mir auch an der Stelle, neben dem vielen Engagement und der Zeit, die das kostet, also das ist nicht umsonst, aber es macht mir sehr viel Freude, hier entsprechend das, was ich in meinem Leben gelernt habe, hier ein bisschen zur Anwendung zu bringen.
Das kommt für mich, wenn wir hier miteinander sprechen, total rüber. Was ich total interessant gleichzeitig daran auch finde, ist, dass du, soweit ich das zumindest einschätzen kannst, in einem Feld dich bewegst, in dem auch ganz viel es um valide Daten und Fakten geht. Ja, was sind eigentlich Entscheidungsgrundlagen dafür, dass Dinge passieren, wie sie passieren? Und du in deiner Rolle eine gewisse, wir hatten ja vor, das ist jetzt mittlerweile schon wieder 3 Monate oder 4 Monate her, da haben wir mal gesprochen, da hast du das gesagt, in deiner Rolle vertrittst du ja was nach außen, eine gewisse Seriosität, und da bringst du aber auch immer wieder Intuition mit rein.
Ich glaube, dass die Intuition eigentlich die entscheidende Größe ist, mit der man umgeht. Und das ist vollkommen egal, ob man das im politischen Kontext sieht oder im unternehmerischen Kontext oder wo auch immer. Also meine These ist, dass diese Rationalität, mit der man natürlich davon ausgeht, dass WissenschaftlerInnen rational sind oder Politiker rationale Entscheidungen aufgrund von Fakten treffen oder Konzernchefs aufgrund von Daten und Analysen und Marktforschung Entscheidungen treffen. Das ist aus meiner Sicht nur eine Seite der Medaille. Und das kann man auch natürlich auch nicht ganz negieren, aber zu glauben, die Welt würde da sich so gestalten, wäre, glaube ich, weit weg von der Realität. Ich glaube, dass wir oft eigentlich diese rationalen Faktoren eigentlich nur dafür benutzen, um unsere intuitiven Entscheidungen und Gefühle zu rechtfertigen oder zu kommunizieren oder andere davon zu überzeugen. Also ich würde die steile These wagen, dass es im Grunde genommen immer um Intuition geht, und ich würde auch die These wagen, dass die erfolgreichsten Menschen, also egal ob Unternehmerin oder politisch oder was auch immer, die erfolgreichsten Menschen, die sind, die eine gute Intuition haben und vor allem auf diese Intuition hören. Ich glaube, die meisten Menschen haben eine recht gute Intuition, und die meisten oder viele habe ich in meinem Leben kennengelernt, die sagen, Mensch, ich kann das rational nicht erklären, dann kann das nicht richtig sein. Und das halte ich für einen großen Fehler. Ich glaube, wenn man ein klares, starkes Bauchgefühl hat, dann ist das der beste Grund, diesem Bauchgefühl zu folgen und sein Leben danach zu gestalten. Und nach meiner Erfahrung ist das so, dass die Menschen, die wirklich die Dinge auf die Reihe bekommen, die fühlen und spüren und gucken, was geht, wo sind andere, wo bin ich, wo kann ich was tun, und handeln dann. Und die meisten, um es anderen zu erklären, muss man dann rationale Gründe finden. Dafür gibt es dann dieses ganze Instrumentarium. Aber ich glaube, die Welt ist zu komplex, heute, früher immer schon, aber heute noch mal mehr. Wenn man wirklich die Dinge alle rational bewerten wollte, dann müsste man so viele Determinanten analysieren und gucken und in Beziehung setzen. Das würde eine KI bedürfen, die man ständig bemüht. Und ich glaube, selbst die hätte Probleme, dann immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil ich kann die Dinge eben nicht alle rational abbilden, sondern ich muss, und wenn ich glaube, es ist einfach sinnvoll, das Thema der Intuition auch zu pflegen, so ein Stück weit Vertrauen dazu zu bekommen, zu diesem Gefühl. Ich habe das in frühen Jahren gelernt, dann ist man ja unerfahren und weiß nicht, und lauter professionelle Menschen um einen herum. Und dann habe ich oft so ein Gefühl gehabt, okay, das geht jetzt hier schief. Und dann haben mir alle erzählt, warum das super wird. Und das war auch alles klug. Und es sprach auch nichts dafür, dass es schief geht. Aber es ging schief. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt habe ich 3-4 Mal dieses Gefühl gehabt und ich habe keinen Grund gehabt. Und alle haben mir erklärt, warum es super wird. Es ging jedes Mal schief. Und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach mal drauf zu hören und zu sagen, ist mir egal, was sie sagt. Das mache ich jetzt nicht, weil das geht schief. Und es war dann immer eine richtige Entscheidung.
Was ist Intuition?
Ich glaube, ich habe mich letztes Mal mit einem Geschäftsführer von einer großen Bank darüber unterhalten. Da habe ich genau diese Debatte gehabt. Und da habe ich gesagt, Intuition ist einfach eine Fähigkeit, ein Gefühl zu entwickeln zu einer bestimmten Situation und daraus eine Handlung abzuleiten. Und er sagte, nee, das ist kein Gefühl, sondern das ist die Fähigkeit, in hoher Geschwindigkeit eine Vielzahl von Faktoren miteinander in Relation und Beziehung zu setzen und daraus ein Ergebnis zu errechnen, sozusagen. Also er hielt das für eine starke kognitive Fähigkeit des Gehirns. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das Gehirn sozusagen nur ein kleiner Teil ist. Das hat in vielen Bereichen Funktionen. Aber ich glaube, dass Intuition woanders passiert. Man redet ja auch von Bauchgefühl, nicht von Gehirngefühl.
Alle Gefühle entstehen in unserem Körper und werden manchmal im Gehirn abgebildet oder unser Gehirn spiegelt es wieder, was es im Bauch spürt. Aber wir sprechen ja nicht umsonst von beispielsweise der Wut im Bauch, der Angst im Nacken. Irgendwann hat mein Gehirn mal angefangen, weil ich auch total gerne Sachlichkeit mag und auch Trennschärfe und Rationalität mag, dass auch so quasi das Bauchgefühl angefangen zu verrationalisieren. Das ist ja im Grunde die Summe aller Erfahrungen, die irgendwie in mir stecken, die ich mal gemacht habe, mal aufgeschnappt habe oder sonst wie, zu denen, auf die ich zugreifen kann. Die kann ich nicht kognitiv durch mein Bewusstsein in einer kurzen Zeit oder grundsätzlich überhaupt evaluieren. Das ist einfach nicht möglich. Das spiegelt sich dann eben in Form eines Bauchgefühls wider, würde ich mal sagen. Es ist dann allerdings doch das Logischste und Rationalste, was ich eigentlich nur machen kann, wenn ich weiß, dass die größte Intelligenz, die ich habe, wobei man muss auch sagen, Forschung ist da ja auch sehr eindeutig, unser Bauchgefühl ist nicht immer richtig. Also wir sollten nicht immer unserem ersten Impuls vertrauen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Da können wir gerne gleich nochmal zu quatschen. Aber trotzdem, in gewisser Hinsicht auf mein Bauchgefühl zu hören, könnte das Logischste so gesehen der Welt sein,
ja,
oder nicht?
Ja, genau. Und ich glaube, es gibt da aber auch unterschiedliche Ebenen von Intuition. Die eine hast du eben gut beschrieben, dass natürlich die Erfahrungen, die man im Laufe seines Lebens sammelt, natürlich irgendwo in einem drin sind. Im Gehirn, in der gesamten DNA ist es alles drin und wird natürlich abgerufen, ist ja klar. Da sind wir auch instinktiv. Wenn man sich dreimal an der Herdplatte verbrannt hat, dann ist man beim vierten Mal vorsichtiger, wenn man kocht. Das ist ganz natürlich und es spielt natürlich dazu eine Rolle. Also ich glaube, Intuition ist mit Erfahrung leichter. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die eine hohe Intuition haben, die nicht so viel Erfahrung in Dinge haben. Und dann gibt es auch Themen, zu denen man Intuition haben kann, die damit eben einfach nichts zu tun haben. Ich glaube, dann kommen wir in so ein ganz ein bisschen in so einen esoterischen Bereich, wo man sagt, wir haben eine Eingebung. Also wo kommt denn, sagen wir mal, eine Erfindung her? Ja, das ist ja auch, jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin hat ja irgendwie einen Puls und eine Idee. Oder ein Komponist oder eine Komponistin, wo kommt ein Song her? Also ich habe in meinem Leben auch schon eine ganze Reihe von Songs geschrieben und das ist ja einerseits ein Handwerk, aber einen guten Song schreibt man nicht mit Handwerk, da schreibt man einen okayen Song. Aber ein wirklich guter Song entsteht, der ist da, den greift man auf, den empfängt man. Und da, glaube ich, kommen wir in unterschiedliche Wahrnehmungsebenen rein. Und das ist, glaube ich, auch die Frage, wie kann ich eigentlich neben dem, was ich sehe, was ich mit meinen normalen 7 Sinnen wahrnehme, was kann ich denn sonst noch so spüren? Ja, ich habe ja auch die Intuition, wenn ich einen Menschen treffe, dann habe ich ja auch normalerweise ein Gefühl zu dem, was sofort entsteht. Es ist ein Gefühl von Sympathie oder Antipathie oder von Begeisterung, Anerkennung, von Abscheu, keine Ahnung, die ganze Palette an Gefühlen. Und es gibt relativ wenig Rezeptoren dafür. Weil wenn man fragt, wieso, dann kommen wir ganz schnell in Stereotypen und meistens kann man das nicht erklären. Weil es ist ja nicht so, dass ich alle blonden Menschen doof finde und alle braunhaarigen gut oder so. Sondern ich habe ein spontanes Gefühl. Und das hat ja was mit dem zu tun, was ein Mensch ausstrahlt. Und dann kann man überlegen, wie kann man denn was ausstrahlen? Ja, also natürlich ist der visuelle Eindruck, da kommen meine Erfahrungen wieder dazu. Aber dennoch, wenn man eine gewisse Sensibilität hat, dann spürt man auch, was dieser Mensch für eine Energie hat, wie der drauf ist. Ob es dem gut geht, ob es dem schlecht geht, ob der gut für einen ist oder ob der nicht gut für einen ist. Und dann kommen wir auch wieder in so Bereiche, wo ich sage, das kann ich nur intuitiv entscheiden, weil ich habe keine objektiven Kriterien für Menschen, die so und so sind oder so und so aussehen oder so und so gekleidet sind, sind so. Das gibt es nicht. Das wären immer unzulässige Verallgemeinerungen. Und dennoch nehme ich für mich, bin ja nun mittlerweile auch nicht mehr so ganz jung, nehme ich für mich heraus, dass ich sage, bei diesen Menschen habe ich diese Intuition und diese Intuition, die ist für mich total prägend. Und da stehe ich auch 100% zu. Und ich würde nie ein Projekt mit jemandem machen, wo meine Intuition sagt, das passt nicht. Ganz egal, was er erzählt.
Ich finde, das ist eine total gute Differenzierung zwischen, oder Erweiterung, sagen wir mal besser, unseres Bildes hier. Wenn ich jetzt jemandem begegne und ich spüre einfach irgendwie, wie du es gerade gesagt hast, Sympathie oder Antipathie oder dieser Mensch will mir vielleicht was Böses oder der Mensch ist nicht ganz ehrlich. Irgendwie haben wir dazu ein Gefühl und vielleicht kann man auch da eine gewisse Sensibilität entwickeln. Ich glaube, viele Menschen, die jetzt hier beispielsweise zuhören, haben da auch Referenzpunkte aus ihrem eigenen Leben. Der zweite Punkt oder eine andere Ebene, die du gerade genannt hast, auf die ich gerne nochmal mit dir eingehen möchte, ist die Frage, wo kommt denn eigentlich ein guter Song her? Ja? Oder sonst irgendwas? Habe ich irgendeine Idee, weil ich so genial bin, also Spoiler, nein, sondern vielleicht, und ich mag persönlich dieses Bild, ich habe aber auch noch kein, es ist noch nicht so ganz abgeschlossen, es baut sich und vielleicht hast du auch noch eine Perspektive darauf. Es gibt so eine Art grundsätzliche Ressource an Kreativität, an Ideen, an Impulsen, an Inspiration, die einfach sowieso vorhanden ist. Und ich kann mich einfach dafür in gewisser Hinsicht empfänglich machen. So. Und ich weiß aber nicht genau, wie das geht. Ich habe kein Rezept, das jetzt in Worte verpackt. Das ist die Fünf-Schritte-Anleitung. Das wäre sehr schön. Ich glaube, man kann das für sich selber irgendwie, ja, man kann sich da selber auf die Suche machen. Aber dennoch gibt es vielleicht Menschen, die einfach irgendwie empfänglicher sind als andere für diese gewisse Grundkreativität, Grundinspiration. Und dann kommen mir vielleicht einfach eher Gedanken, weil ich es zulasse, dass die mich erreichen. Aber die kommen dann nur also ich bin so das Medium, durch das die wirksam werden. Und das spüre ich dann vielleicht, man nennt es dann Eingebung oder Intuition, Instinkt, ich weiß es nicht genau. Hast du dazu ein Gefühl zu dem, was ich gerade sage?
Das ist etwas, was mich auch immer schon lange beschäftigt hat. Also ich bin ja auch Musiker. Mhm. Und wenn man Musik macht, hat man auch den Effekt, ich habe ein bestimmtes Level an Fähigkeiten. Das ist bei mir nicht besonders ausgeprägt. Also man würde jetzt nicht sagen, das ist ein super Musiker, ein guter Musiker, der weiß, was er tut. Aber es gibt diesen Augenblick, wenn du Musik machst, und das kennen, glaube ich, alle, die Musik machen, wo du mit anderen Menschen zusammenspielst, auf einer Bühne stehst und auf einmal spielst du was und du merkst, ich spiele gerade gar nicht, sondern ich werde gespielt. Also da ist irgendetwas, was passiert und dann passieren Dinge, die sind auch nicht wiederholbar. Und das entsteht, weil eine bestimmte, sagen wir mal, Energiekonstellation da ist und man sich eben an der Stelle frei macht vom Kopf. Also man würde das jetzt, wenn ich das jetzt aus dem Kopf her erdenken würde, niemals herstellen, sondern ich glaube, das Bild ist schon richtig, man wird gespielt. Und ich glaube, das ist die Situation, dass wir einfach, einerseits ist die Welt, auf welchen Ebenen auch immer, voll Ideen, Wörtern, Texten, Sätzen, Melodien, Tonfolgen. Selbst Keith Richards hat es gesagt, ne? Ich habe keinen Song geschrieben, sondern ich habe den nur empfangen. Und ich glaube, dass das beschreibt es ganz gut. Und diese Empfänglichkeit auszuprägen, das ist das Wichtige. Und gleichzeitig auch zu erkennen, was ist mein Job? Weil es gibt natürlich auch bestimmte Dinge. Ich habe zwei Bücher geschrieben und bei dem einen Buch habe ich einfach diesen Drang gehabt, das zu schreiben. Ich musste das schreiben. Ich wusste nicht, was ich schreiben wollte. Ich habe angefangen zu schreiben und dann war das Buch fertig nach ein paar Wochen. Ich hatte aber keinen Plan dafür. Und ich habe dann versucht, mein zweites Buch zu schreiben und da hatte ich dann einen Plan für und das ist nicht fertig geworden. Und ich glaube, das ist, glaube ich, dieser Punkt. Und wenn man dann merkt, okay, du solltest ein Buch schreiben und eben nicht ein zweites, dann ist es auch gut. Dann muss man gucken, wo man irgendwie oder was die Aufgabe ist. Ich glaube, das ist so die Kernherausforderung. Ne, wir haben ja alle so Pläne im Leben und man wundert sich, ja Mensch, habe ich mir vorgenommen, nichts klappt und da kommt jemand anders um die Ecke, macht es viel schlechter als ich und alles funktioniert. Und dann versucht man das zu analysieren und was ist das für ein Mist? Jetzt habe ich alles richtig gemacht hier, andere Leute gucken das und ich habe alles richtig gemacht, aber funktioniert nicht. Und bei anderen läuft es. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage, es gehört auch zu dem intuitiven Kontext, dass ich irgendwie auch spüre, was ist meine Aufgabe im Leben, was kann ich tun, wo kann ich beitragen? Und was macht mich dann zufrieden und glücklich? Das ist ja der Punkt. Ja, also das Schlimmste ist ja, man hat irgendeinen Plan und verfolgt den über Monate und Jahre und es ist überhaupt gar nicht für einen vorgesehen. Ja, jetzt kommen wir da auch wieder in so einen leicht metaphysischen Ansatz, aber ich glaube schon, dass irgendwie für jeden irgendwie ein Weg da ist. Und das heißt nicht, man ist komplett determiniert, also wir können schon entscheiden, aber ich glaube, man ist am glücklichsten, wenn man herausfindet, welcher Weg für einen der richtige und passende ist. Mein 15-jähriger Sohn sagte letztens, bin ganz frustriert, jetzt bin ich schon 15 Jahre alt und ich habe immer noch nicht meine Rolle im Leben entdeckt.
Scheiße.
Ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, da kannst du dich sowas von entspannen, ich bin 60 Jahre alt und ich habe zwar schon meine Ideen, aber ich bin immer noch auf der Suche. Ne? Und gleichwohl, ich sagen wir mal schon, das Gefühl habe, ich habe irgendwie meine Dinge getan. Davon waren einige Dinge gut für mich, da waren auch einige Dinge nicht gut für mich. Und das waren eigentlich immer die Dinge, wo ich mir fest was vorgenommen hatte zu erreichen. Das habe ich fast immer erreicht, aber es war dann nicht immer gut für mich. Also das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Man kann mit ganz viel Energie, kann man sehr viel erreichen. Also ich kann nicht den Nummer-1-Hit schreiben und ich kann auch nicht zwingend Millionär werden und ich kann auch nicht zwingend der Vorstand von Daimler-Benz werden. Das ist nicht das, was ich erreichen kann, aber bestimmte Dinge kann ich mit ganz viel Einsatz und Energie und Kraft erreichen. Nur, dass dann spürt man, dass man an der Stelle nicht im Flow ist, sondern dass man viel mehr reinsteckt, als man rausbekommt. Und das führt dann letztendlich zu irgendwas Blödem. Also entweder wird man krank oder unglücklich oder lässt sich scheiden oder was auch immer dann irgendwie passiert. Und die Herausforderung ist zu gucken, okay, was kann ich und wo fühlt es sich gut an? Also wenn man anfängt, sein Leben zu leben und das ist, die Dinge fügen sich, ja, dann ist es ein gutes Zeichen. Dann passieren nämlich die Dinge um einen herum, die irgendwie einem gut tun. Und dann fühlt man sich auch gut. Und dann kann das für den einen sein, der ist eben dann auf der Yacht im Mittelmeer und der andere ist eben sozusagen Höhlenforscher oder der nächste arbeitet mit Drogenkranken. Keine Ahnung. Ganz unterschiedlich. Aber jeder muss seinen Weg rausfinden, wo man merkt, hier bin ich richtig, das passt zu mir, das funktioniert zu mir. Das ist, glaube ich, die Lebensaufgabe, vor der wir stehen, herauszufinden, was ist das Richtige. Es ist für jeden hochindividuell und nur man selber kann herausfinden, was für einen das Richtige ist.
Hier kommt eine kurze Pause in eigener Sache. Wenn dir diese Folge bis hierhin gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast abonnierst oder wenn du ihn noch besser an Freunde oder Bekannte weiterempfiehlst. So machst du mir auf einfachem Wege eine richtig große Freude. Und falls du Lust dazu hast, dann lade ich dich jetzt, genau jetzt, herzlich dazu ein, einmal auf Pause zu drücken und diesen Podcast mit einem Menschen zu teilen, dem Humans Are Happy auch gefallen könnte. Ich danke dir von Herzen und ich wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Ich würde gerne einmal ganz kurz nochmal zurückspringen zu dieser Frage nach der Empfänglichkeit und der Kreativität, die wir vor ein paar Minuten hatten. Das hattest du am Anfang deiner Ausführung gesagt und nämlich, was ist eigentlich mein Job? So, wenn ich beispielsweise jetzt irgendwas Kreatives machen will oder irgendwas machen will, was nicht komplett vorgegeben ist und nach klaren Gesetzen funktioniert, wie Rechnen oder so, dann ist, glaube ich, der eigene Job oder so, diese Perspektive finde ich zumindest interessant oder der kann ich ganz gut folgen. Mein Job ist nicht, mich hinzusetzen und zu sagen, ich bin jetzt kreativ und mir kommen jetzt coole Ideen für mein Projekt oder sonst wie, sondern eigentlich ist mein Job, mich empfänglich zu machen. Also mein Job ist, quasi die Voraussetzung zu schaffen, dass ich irgendwie was wahrnehmen kann. So, dass ich vielleicht nicht die ganze Zeit mit eine Dauerbeschallung habe, vielleicht irgendwie es laufen 5 verschiedene Videos gleichzeitig und was weiß ich, ich chatte mit 7 Menschen am Stück gleichzeitig und so weiter, sondern ein bisschen zu entschleunigen und einfach, ja, ich kann es nicht besser sagen, mich empfänglich zu machen. Das ist eigentlich so eine Art Kernaufgabe dessen, was Kreativprozesse, die voll von Intuition abhängen, für mich ausmachen, ist. Und dann einfach nur sich leiten zu lassen oder parat zu stehen, das ist auch echt Teil der Aufgabe. Wenn man eine Idee hat oder wenn eine Inspiration kommt, dann muss ich eben, also für mich beispielsweise, ich mache Humans Are Happy jetzt, den Podcast seit 4 Jahren, das Projekt insgesamt seit 7 oder 8, je nachdem, wie man das rechnet oder wann es losging, ich weiß selber gar nicht. Und wenn ich dann eine Inspiration habe, dann muss ich mein Handy nehmen und irgendwie eine Notiz aufschreiben oder muss das und das schnell machen, weil jetzt habe ich das und jetzt bin ich kreativ und jetzt kann ich dem folgen, aber ich kann da nicht in 2 Stunden anschließen.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, und das ist natürlich nicht immer leicht. Es gibt ja Kontexte, wo du, wenn du jetzt zum Beispiel gerade ein Seminar machst oder so und du hast diesen Punkt, dann ist irgendwie doof. Aber tendenziell ist das so, dass man diesen Augenblick dann nutzt, der dann vielleicht eine Sekunde, eine Minute, eine Stunde oder ein Tag sein kann. Aber das ist ja auch wieder der Punkt, dass man das eben erkennt. Jetzt ist der Augenblick, wo ich das machen muss.
Ich glaube nämlich, weil das kann uns total gute Hinweise dazu geben, was ist eigentlich meine Rolle oder was kann eigentlich meine Rolle sein? Das war jetzt nämlich quasi der zweite Teil deiner Antwort gerade oder deiner Ausführung. Das ist was Hochindividuelles und das muss jeder Mensch eigentlich für sich selber rausfinden. Was ist mein Platz? Das kann ich auf eine gewisse Weise vielleicht durch Nachdenken und durch kognitive Prozesse herausfinden oder irgendwie durch Erinnerungen im Sinne von, was ist mir schon immer leicht gefallen, was habe ich schon immer gemocht, wo gingen schon immer meine Interessen hin und so weiter. Da kann ich vielleicht mich auch ansatzweise nähern. Ich kann aber auch durch diese Empfänglichkeit verstehen, Muster zu erkennen. Ja, wo kommen denn vielleicht immer wieder Inspiration und Eingebungen und Intuition. Wohin leitet mich das? Ja, dieses Ich werde gespielt, wie du vorhin gesagt hast. Ne? Wohin leitet es mich eigentlich, wenn ich nur meiner Intuition folge? Und dann, glaube ich, ist das ein total hilfreicher Ansatz, um vielleicht ja diesen Platz oder diese Rolle oder zumindest diesen Weg ein Stück weit auf eine natürliche Weise sich zu erschließen.
Ja. Genau. Und das Schwierige dabei ist, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückgucke, dann gab es auch immer Phasen, wo ich eine Zeit lang Dinge tun musste, wo ich nicht im Flow war, die aber dann dazu geführt haben, dass ich dann wieder irgendwo auf ein Level kam, wo ich wieder im Flow war. Und ich glaube, der Punkt ist der, dass man dann eben auch und dann auch wieder intuitiv erkennt, okay, also ist eine Möglichkeit, okay, ich fühle mich jetzt hier gerade nicht wohl, ich lasse das. Das ist die eine Option. Die andere Option kann aber auch sein, ich habe das Gefühl, die Intuition, dass ich hier jetzt durch muss. Und wenn ich da durch bin, dann bin ich beim nächsten Level. Also ein Stück weit ist ja das Leben so ein bisschen was wie so ein Computerspiel. Ne? Also man wird immer wieder vor Challenges gestellt und muss die irgendwie lösen. Und dann gibt es bestimmte Aufgaben, die man nicht schafft, wo man dran scheitert und wieder ein Level zurückfällt. Ne, oder dann irgendwie irgendwo runterfällt oder explodiert. Das ist ja so im Computerspiel so gegeben. Im Leben ist es ja ganz ähnlich. Und was man ja auch merkt, wenn man dann immer wieder gegen die gleiche Wand läuft, dann passiert einem das immer wieder. Oder wenn man immer davor wegläuft, dann kommt an der nächsten Biegung die Wand nochmal. Also manchmal muss man eben auch eine Wand durchbrechen oder einen Berg erklimmen. Das gehört ja auch dazu. Nur schwierig wird es, wenn man dann sein Leben damit verbringt, Wände zu durchbrechen zu wollen und Berge zu erklimmen. Weil dann hat man eben nie das Gefühl, wirklich im Flow zu sein. Also das gehört auch dazu, das ist vielleicht so ein bisschen die Kunst im Umgang mit der Intuition, sie eben wirklich zu erkennen. Na, du hast vorhin gesagt, bist du eigentlich achtsam? Und das gehört für mich zur Achtsamkeit dazu, zu gucken, wie weit ist gerade mein Flow-Gefühl, also wie gerade fließt gerade alles und wie weit ist das nicht der Fall? Und dann auch zu gucken, wie weit kann ich das oder will ich das jetzt aushalten, um wieder in den Flow zu kommen? Also, ne, also in den Flow zu sein, heißt ja nicht nur vor allen Herausforderungen weglaufen. Dann ist das zwar ein kurzfristiges Flow-Gefühl, weil ich habe dieses Challenge-Gefühl nicht, Aber die Vorstellung von einem Leben ohne Ups und Downs ist ja auch irreal. Also ich kenne kaum einen Menschen, der sagen kann, von Geburt bis Tod, alles cool, alles lief, immer glücklich, alles wunderbar. Das ist ja quasi nicht der Fall. Das wäre auch total sinnlos. Wozu wären wir dann da? Ne? Also die Aufgabe, jedenfalls meine Vorstellung von der Aufgabe von uns Menschen ist es ja, sich selbst zu erkennen, herauszufinden, wer man ist, wer man sein kann, wer man sein will und welchen Platz man in der das kann man es irgendwie komisch nennen, Schöpfung, Universum oder wie auch immer, aber welchen Platz ich in der Welt habe, machen wir es so. Und wenn man das hinkriegt, dann hat man sehr viel geschafft und dann hat man es vielleicht, wenn man an Inkarnation glaubt, im nächsten Leben etwas einfacher. Und wenn man das nicht hinkriegt, hat man es an der Stelle eben ein bisschen schwerer. Man muss sich ja irgendwie Gedanken darüber machen, wozu ist man da? Also muss man nicht, aber habe ich mir jedenfalls viel diese Frage gestellt. Und ich glaube, die Antwort ist einerseits, um glücklich zu sein. Ich glaube, das ist schon so. Aber nicht, um permanent glücklich zu sein. Da kannst du mir jetzt widersprechen.
Nö, das möchte ich gar nicht. Ich glaube, es also erstens, permanent glücklich sein ist in sich, also es ist nicht möglich, funktioniert nicht, wäre totaler Quatsch. Also auf allen möglichen Ebenen ist das ein Widerspruch in sich. So. Und es sollte auch nicht das Ziel sein. So. Beziehungsweise es ist ein Ziel, was scheitern muss. Wenn wir aber den Begriff des Glücks vielleicht erweitern und sagen, zum Glück gehört es ja vielleicht auch dazu, Widerstände zu überwinden. Und da müssen wir schauen, über welches Glück rede ich jetzt. Ja, also meine ich Glück im Sinne von ein gelingendes Leben auf die lange Frist betrachtet, dann gehört das Widerstände überwinden mit Sicherheit dazu. Das ist nicht immer angenehm und da haben wir auch einen tollen Link zu dem Thema Bauchgefühl von vorhin. Natürlich ist es unangenehm, eine Wand durchbrechen zu müssen oder vielleicht fünfmal die gleiche Challenge zu haben. Ja, und gleichzeitig kann aber meine Intuition mir sagen, da genau geht's lang. Und das kann vielleicht voll Angst machen, das kann vielleicht erstmal mit total großer Unlust verbunden sein. Es kann aber extrem stark mit langfristiger Zufriedenheit und mit Wohlbefinden und mit einem gelingenden Leben zu tun haben. So, oder auch ja, dazu beitragen, besser gesagt. Das ist so paradox, weil Menschen sind ja schon auch von der Biochemie her, von der Evolution so gebaut, dass wir immer wieder nach dem nächsten Glücksmoment, wenn du so möchtest, streben, um auch vielleicht die Art überleben zu lassen. So müssen wir immer wieder nach kleinen Glücksmomenten streben. Ob das irgendwie Nahrung finden ist, ob das Fortpflanzung ist, das ist gut. Insofern ist dieses Streben nach Glück uns biochemisch, biologisch, evolutionär in die Wiege gelegt und gleichzeitig ist uns in die Wiege gelegt, auch grundsätzlich immer so ein bisschen im Mangel zu sein. Nicht grundsätzlich, aber trotzdem spüren wir das häufig.
Ja, wir sind ja schon tatsächlich doch irgendwie fast immer im Mangel. Also das ergibt sich ja schon aus so einer Maslow'schen Bedürfnispyramide. Ne? Also im Grunde genommen hast du ja den Effekt, also jemand, der 1.000 Euro im Monat verdient, ist sehr glücklich, wenn er auf einmal 2.000 Euro verdient. Und nach einer gewissen Zeit hat er das Gefühl, er wäre glücklicher, wenn er 3.000 Euro verdient. Und das hört ehrlich gesagt bei den meisten Menschen nicht auf. Also bei den meisten Menschen ist es so, dass wenn sie ein Ziel erreicht haben, dann so ein Punkt kommt und sagt, okay, jetzt muss ich aber irgendwie noch weiter, weil ne, das ist so in der Psychologie oder im Personalwesen nennt man das dann die Hygienefaktoren oder so. Ne, das nützt einem dann einen Augenblick, aber das macht einen nicht dauerhaft glücklich. Und ich glaube auch, wie du sagst, dass das natürlich ein Stück weit die Antriebsfeder im Leben ist, nach Glück zu streben. Es kann aber eben auch Glück sein, wenn man die Phasen der Absenz des Hochgefühls auch mit einer gewissen Zufriedenheit annehmen und wahrnehmen kann. Zum einen, weil man weiß, wenn ich jetzt im Tal bin, kommt danach wieder eine Erhöhung. Das ist ja meist so im Leben. Und zum anderen, weil man vielleicht auch erkennt, dass das eben zum Leben dazugehört und das auch schön macht. Und letztendlich kann ich ja, sagen wir mal, eine totale Zuneigung zu einem Menschen oder Liebe oder so etwas, ja auch besser empfinden, wenn ich weiß, wie die Absenz dieses Gefühls ist. Weil ich meine,
auf jeden Fall.
Gut, schlecht und so ist ja alles irgendwie relativ und entsteht ja eigentlich erst durch die Dualität. Ich meine, wir leben in einer dualen Welt und ich glaube, dass jedes Gefühl einen Gegenpol braucht. Das ist ja so, ne? Also da in dieser Welt, in der wir jetzt leben, die ist immer in Polen aufgeteilt. Und dadurch, dass ich weiß, wie es ist, wenn man ganz unglücklich ist, weiß ich auch, wie es ist, wenn man ganz glücklich ist. Wenn man die ganze Zeit irgendwie alles läuft, das hat man ja bei Menschen, ne? Der gewinnt einer irgendwie eine Million irgendwie im Lotto, kauft sich ein Boot und fährt irgendwie ins Mittelmeer raus und findet das super. Und nach 3 Monaten da auf dem Boot sagt er, jetzt habe ich Langeweile. Ne? Und was mache ich jetzt? Also muss ich dann wieder was Neues finden. Und es ist ja, gibt ja manche Menschen, wo man sagt, Mensch, guck mal, der hat ja nun alles. Ne? Es gibt ja so bestimmte Künstler, was weiß ich, John Mayer oder sowas, ne? Sieht gut aus, hat tolle Frauen, macht tolle Musik, super reich. So, da sagt man, okay, das ist jetzt so, das will ich auch. Und das wird in den meisten Fällen dann nichts. Und dann, glaube ich, ist es auch wichtig festzustellen, nee, das ist für mich gar nicht vorgesehen, muss ich auch gar nicht haben. Wenn man da immer hinterher strebt, dann ist das, glaube ich, ein übersteigertes Streben nach einem Glücksgefühl. Und das führt dann jedenfalls nicht zu dem, was man, ich weiß nicht, ob es Glück ist, aber oder ob es Zufriedenheit ist, aber zu, ja, und dann komme ich wieder auf diesen Flow-Begriff, ja, wo man sagt, das ist irgendwie in einer Balance und ich selbst bin im Flow mit der Welt. Ich glaube, das hört sich so ein bisschen pathetisch an, aber ich glaube, dass das tatsächlich eine der Kernherausforderungen ist, sich in den Flow mit der Welt zu bringen.
Das klingt auf jeden Fall nach einem, ja, nach einem schönen Alignment, so würde ich es nennen. Und was du gerade beschrieben hast, bringt mich total zu dem Satz, gib Acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft, langfristig Zufriedenheit bringt.
Ja.
So Lust könnten wir hier auch mit Glück quasi ersetzen, ne? Dass es mir kurzfristig Glück verschafft, egal ob es die Tüte Chips ist, ob es der kurzfristige Kick ist, ob es der Rausch ist, ob es das Geld ist, was auch immer. Gib Acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft, langfristig Zufriedenheit bringt. Und dafür muss man aber natürlich sich auch selber ein bisschen kennen. Was bringt mir denn Zufriedenheit? Und ja, genau. Sich da leiten zu lassen, quasi im Flow mit der Welt zu sein, ist ein guter Ansatz. Du willst hier auch ansetzen, sehe ich gerade.
Ja, genau. Schieß los. Und gleichzeitig ist es auch gut, sich einfach mal ein wenig Lust zu verschaffen. Es spricht überhaupt gar nichts gegen eine Tüte Chips, gegen eine wilde Nacht mit einem Partner oder Partnerin oder gegen ein tolles Konzert oder auch mal gegen ein viel zu teures Konsumgut, was man sich eigentlich gar nicht leisten kann. All das gehört auch dazu, das ab und zu mit einzubauen. Und dann ist es natürlich irgendwie schon einfacher. Ich sag mal so, wenn man jetzt, die Suche nach dem Glück fällt einem etwas leichter, würde ich jetzt auch mal behaupten. Ich weiß aber nicht, ob es richtig ist, aber jetzt spontan würde ich sagen, wenn man in einer Situation ist, wo man gesund ist und man ist einigermaßen wirtschaftlich stabil und hat noch ein paar Reserven auf dem Konto, dann ist das Leben so, also ist die Suche nach dem Glück etwas einfacher, als wenn man jetzt gerade in Afghanistan wohnt oder in Syrien oder in Gaza oder so, dann ist das schon ein bisschen schwerer mit der Suche nach dem Glück, weil eben die basalen Lebensfunktionen eben bedroht sind und man eben gucken muss, dass man die erstmal klärt. Also es gibt schon Unterschiede und natürlich kann man jetzt die These behaupten, man kann in jeder Situation sein Glück finden. Das ist auch so, weil wir kennen alle auch sehr arme Menschen, die sehr glücklich sind und im Einklang mit der Natur leben oder Ähnliches tun. Aber gleichwohl gibt es eben auch Situationen, die besonders herausfordernd sind. Und wo das mit dem Glücklichsein dann schon auch schwer ist. Also ein Stück weit ist man eben dann auch, man ist zum großen Teil seines Glückes Schmied. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich glaube auch ganz fest daran, dass man einen Großteil seiner Realität selber schafft. Aber es gibt eben Situationen, wo die äußeren Faktoren so stark sind, dass man sich nicht erheben sollte und sagen sollte, Mensch, wenn du nicht glücklich bist, musst du irgendwie nur gucken, was du brauchst und dann musst du einfach dich mit den Rahmenbedingungen abfinden. Das wäre, glaube ich, etwas zynisch.
Da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite und ich glaube, da müssen wir auch gar nicht erst solche krassen Beispiele nehmen wie ein Kriegsgebiet, egal wo auf der Welt. Denn wir haben natürlich auch hier in Deutschland Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die natürlich einfach zu unterschiedlichen Startvoraussetzungen führen. Und dann macht es mir natürlich, ist es einfacher, mit einem gewissen beispielsweise finanziellen Rückhalt eine Sicherheit zu empfinden, die mir dann wiederum es ermöglicht, in einer gewissen Gelassenheit mein Leben zu gestalten und dann vielleicht irgendwie Glücksmomente oder eine langfristige Zufriedenheit zu erlangen. Ich komme hier bei dem, was du sagst, immer direkt auf das, oder nicht immer, aber wo mich meine Intuition jetzt hinführt, ist auf jeden Fall das Stichwort Bedürfnisse. Es geht nämlich, glaube ich, einfach darum, inwieweit ist es mir möglich, in verschiedenen Kontexten meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und das können natürlich erstmal ganz physisch, einfach so physische Bedürfnisse sein, wie Essen, Trinken, Schlafen. Das sollte erstmal gedeckt sein. Und dann habe ich ja auch noch psychologische Bedürfnisse, so etwas wie Autonomie, positive Beziehungen etc. Wenn ich allerdings in einem Gebiet lebe oder in einer Situation bin, in dem meine gewissen oder in dem Bedürfnisse wirklich real bedroht sind oder wirklich real nicht gedeckt sind, natürlich ist es dann viel schwieriger, Wohlbefinden, egal ob Glück oder Zufriedenheit, Wohlbefinden zu entwickeln. Interessant wird hierbei der Punkt, sind meine Bedürfnisse wirklich nicht gedeckt oder habe ich hier wirklich gerade eine reale Situation oder ist das nur angenommenerweise? Also beispielsweise, wenn jemand mit dem Messer oder mit der Pistole vor dir steht, dann ist es gut und gesund, Angst zu haben. Das hilft und schützt und da ist nicht die Situation, um glücklich zu sein. Wenn ich allerdings, obwohl niemand mit einem Messer oder einer Pistole vor mir steht, ich die ganze Zeit in der Angst lebe, dass das so ist, dann ist das vielleicht ein Gefühl, was man sich mal anschauen dürfte und gegebenenfalls, ja, ne, also da muss man gucken, inwieweit ist die reale Situation wirklich so gegeben, dass mein Wohlbefinden, mein Glück oder meine Zufriedenheit beeinträchtigt ist und wo mache ich mir da auch gewissermaßen irgendwo was vor oder stehe mir selber im Weg.
Ja, genau. Ich habe von meinem Sohn ein Buch geschenkt bekommen. Ich glaube, das heißt The Big Leap oder so. Ist nur auf Englisch, auf Deutsch gar nicht erhältlich. Und in dem Buch geht es im Kern eigentlich darum, dass viele Menschen sich ihr eigenes Glück ein Stück weit versauen, weil sie, sobald sie einen Zustand des Glücks erreicht haben oder eine tolle Situation, darüber nachdenken, was wäre, wenn das wieder weg wäre. Das ist ja ein ganz bekanntes Phänomen. Ne? Ich habe gerade eine tolle Partnerin und ich denke drüber nach, oh Gott, was ist, wenn die jetzt mich verlässt? Oder ich habe morgen ein tolles Konzert und was ist, wenn ich krank werde? Also all solche Dinge. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man lernt, wenn es einem gut geht, sich nicht darüber Gedanken zu machen, was wäre, wenn das eine Situation anders wäre, sondern diese Situation dann auch wirklich zu genießen, also zum Glücklichsein und seinen Weg zu finden, gehört auch das, was man hat, die Rahmenbedingungen, die man genießen kann, auch zu genießen, wertzuschätzen und wahrzunehmen und auch voll zu leben. Also deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm. Gut, ich bin ja nun Linkspolitiker, deswegen habe ich ein starkes Herz für soziale Gerechtigkeit. Aber ich finde es trotzdem okay, wenn Menschen in bestimmten Situationen sich auch einen gewissen Luxus gönnen. Wenn sie das eben können, das dann auch zu leben und dann auch nicht permanent schlechtes Gewissen haben. Das ist ja immer so eine Thematik. In dieser gesamten Thematik kommt man ja dahin, was ist eigentlich erlaubt, was ist möglich? Muss sich jeder irgendwie auf ein bestimmtes Level bringen, auf eine bestimmte Gleichheit, damit alle irgendwie klarkommen? Ich glaube, das funktioniert im Leben nicht. Genauso, wenn man sagt, naja, das ist eben auch dir bestimmt, das wäre auch irgendwie fies. Also ich glaube, das ist eben eine recht komplexe Geschichte und das hat alles so, das ist so eine Frage von dem Level. Ja, wenn jemand dann irgendwie 3 Milliarden besitzt, dann wird es irgendwann komisch, weil er die eben dann nur besitzen kann, weil sie andere nicht besitzen. Aber eine gewisse Situation muss man eben auch gönnen können. So zu sagen, Mensch, guck mal, der fährt mit seinem Segelboot, ich nicht. Und es war schön, dass er das macht. Und ich mache eben was anderes. Ich fahre mit meinem Wohnmobil oder so. Aber da, ich glaube, da, wichtig ist an der Stelle ganz viel auch annehmen. So von dem, was da ist. Und und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, eben zu sehen, das ist eben mein Level, meine Rolle, das ist mein Punkt im Leben, da bin ich. Und wenn ich den gefunden habe, dann ist es gut. Und dann, glaube ich, kann man sowas wie Zufriedenheit erleben. Und was du eben sagst, ist ja ganz wichtig. Die Frage ist ja, ist das Bedürfnis, was ich habe, mein Bedürfnis? Oder ist es ein Bedürfnis, was extern geprägt ist? Durch meine Erziehung, durch mein Umfeld oder durch die Medien oder durch gesellschaftliche Trends oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, ganz gefährlich, wenn man anfängt, sagen wir mal, die Bedürfnisse oder seine Vorstellung vom Glück extern formulieren zu lassen, von dem wir fast alle nicht frei sind bei dieser starken, heute noch viel mehr als früher. Früher waren es, sagen wir mal, familiäre Strukturen oder Konventionen, gesellschaftliche Konventionen. Heute haben wir natürlich durch die sozialen Medien, durch den Blick in die Welt, wo wir alles sehen können und natürlich auch die ganzen Leute sehen, die denen super gut geht. Und wenn wir anfangen zu sagen, okay, das ist das Bild von Glück, der oder die ist da glücklich. Wenn das so ist, dann muss ich das auch so sein, weil dann bin ich auch glücklich. Das ist dann ein Riesenfehler. Weil der erste Punkt ist wahrscheinlich, kommt man nicht genau dahin, wo der oder die entsprechend da gerade ist. Und selbst wenn man dahin kommt, weiß man gar nicht, ob das eigentlich wirklich etwas für einen selber ist. Und dann läuft man natürlich komplett an sich vorbei. Denn hat man sich ein Ziel gesetzt, weil man das von außen mehr oder weniger aufoktroyiert bekommen hat, verfolgt das, erreicht es vielleicht sogar und stellt fest, oh mein, jetzt bin ich eine ganze Zeit lang in die falsche Richtung gelaufen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, immer wieder zu gucken, ist das, was ich gerade möchte, ist das eigentlich etwas, was ich wirklich will, oder ist das etwas, was ich irgendwo aufgeschnappt habe, was ich irgendwie wollen soll?
Und da kann uns auf der einen Seite natürlich die Intuition sehr gut bei helfen, dieses Bauchgefühl, wenn wir uns dafür empfänglich machen, wenn wir das schärfen. Gleichzeitig habe ich gerade gedacht, ich möchte gerne noch mal kurz einen Kontrast aufmachen oder ein Bild aufmachen. Du hast dieses Bild gezeichnet, da ist jemand mit seinem Segelboot und ich denke mir, ja, okay, das ist die Situation und das Leben von dieser Person, meins ist hier. Und da würde ich sagen, ja, na klar, jetzt gerade ist mein Leben hier. Das heißt aber nicht, dass ich hier bleiben muss, ne? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht muss ich mir deswegen nicht auch das Segelboot als Ziel nehmen, weil ist das dann überhaupt mein Ziel? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber was kann es denn sein? Ich will nur eben sagen, weil das kam mir einfach, als du gerade gesprochen hast, dieses, ja, meins ist aber hier. Ich möchte nicht dazu ermutigen, zwangsläufig stehen zu bleiben oder unter auch den eigenen Möglichkeiten und dem Potenzial zu sein, weil ich denke, das ist auch ein ziemlicher Killer für Flow.
Absolut.
Wir brauchen für Flow erleben eine gewisse Challenge auch.
Also so, Flow ist schon
die
irgendwo,
eigene herauszufinden.
Genau, Flow ist irgendwo. Also da drunter ist doof und da drüber ist doof. Also man muss schon dieses Level irgendwie haben. Und man muss, glaube ich, auch sich seine Welt sehr gut angucken. Also ich habe durch meinen Lebensweg sehr unterschiedliche Welten kennenlernen können. Also ich habe im professionellen Musikkontext Dinge erleben können, wo ich sage, Mensch, das hat auch nicht jeder erlebt, aber da kann ich auch gar nicht mitleben in diesen Kontexten, weil ich kann gar nicht die Rechnung bezahlen, wenn ich einen ausgeben müsste. Und ich habe Jobs gehabt, wo ich mit ganz vielen armen Leuten und mit dem Prekariat zu tun gehabt habe, wo ich permanent das Gefühl hatte, Mann, was geht mir das gut? Ich mir angucke, was andere Leute für Herausforderungen haben. Und zurzeit habe ich mit Leuten zu tun, denen es zumindest wirtschaftlich viel, viel besser geht als mir, obwohl es mir geht sehr gut, aber denen geht es noch viel, viel besser. Dann habe ich immer wieder das Gefühl, warum geht es mir eigentlich nicht so gut? Also, und das ist schon interessant, dadurch, wie man die Welt betrachtet, auch sich an der Stelle selber immer wieder eintunen muss und zu gucken. Ja, und ich bin immer froh, meine Frau, die hilft mir da immer. Die mir immer wieder sagt, Alter, freu dich mal über das, was du hast. So. Weil du hast gerade ganz viel. Ja, da haben andere Leute viel, viel mehr als du. Absolut. Aber eben eine ganze Menge Leute haben viel, viel weniger als du. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da immer wieder da reinkommt. Und eben auch ein Stück weit, ja, immer wieder diesen Langmut oder sozusagen, die Dinge sind jetzt so, wie sie sind. Das ist auch irgendwie ganz wichtig. Also neben allem Streben und neben allen Zielen, die man hat, das ist ja alles wichtig. Es gehört zum Leben, das gehört zur Triebfeder, das gehört dazu, dass man einen Antrieb hat, Dinge zu tun, auch zu gestalten und Dinge zu bewegen. Gleichzeitig auch zu sagen, jetzt ist gerade nicht die Zeit. Also ich lebe jetzt, also ich habe Zeiten erlebt, wo wir in wirtschaftlich super Situationen waren, wo wir von politischer Seite alles tun konnten, was wir wollten. Die Frage war, was machen wir jetzt mit dem Geld, was wir haben? Und jetzt lebe ich in Zeiten, wie können wir das, was wir machen müssen, mit dem wenigen Geld hinbekommen? Komplett andere Situationen. Und in beiden Situationen muss man, glaube ich, einfach das Richtige tun.
Und das Richtige zu tun heißt,
naja,
auf seine Intuition
ja,
zu hören?
Ja, genau. Und da sind wir wieder bei der Individualität. Und das ist, glaube ich, das. Deswegen sind so viele Ratgeber, die man so lesen kann, so komplett überflüssig, weil sie einem sagen, geh joggen und dann erlebst du Endorphine und dann bist du glücklich. Ich kann für mich sagen, Joggen ist für mich der größte Faktor für unglücklich sein, weil ich das ganz fürchterlich finde. Und darum ist das Quatsch, sowas zu behaupten. Und genauso Quatsch ist es zu sagen, wenn du joggen, das tut dir nicht gut. Nein, das muss halt jeder für sich selbst herausfinden. Der eine muss eben Sport machen und der andere kann sich auch mit einer Tüte Chips von Fernseher setzen. Das ist vollkommen okay für den anderen dann. Und das eben herauszufinden und sich auch zu gönnen und zu gucken, okay, ja, guck mal, die rennen halt durch die Gegend, super, sind voll glücklich, toll, wunderbar, moin. Und ich setze mich auf die Bank, guck mir das an. Und das ist beides okay.
Dafür muss man, glaube ich, auszoomen können und loslassen können.
Ja.
Beides sind Fähigkeiten, die man immer wieder lernen und praktizieren oder kultivieren darf. So, also ich glaube, da sind wir alle auf der Reise. Ich bin es zumindest.
Absolut. Loslassen ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, also loslassen ist ja auch ganz schwer. Ne? Loslassen von Ängsten, loslassen von Wünschen, loslassen von Zielen, loslassen von Menschen, wie auch immer. Aber es ist ja auch eine Kernkompetenz. Also du kannst ja gar keine gute Beziehung führen, wenn du nicht loslassen kannst.
Ich würde das noch, und das sind jetzt große Sachen, ne? Also loslassen von Beziehungen, von Menschen, von Träumen oder Zielen manchmal. Ich würde es noch weiter sehen, loslassen von Gedanken und Emotionen.
Ja.
Also im ganz, ganz normalen Alltag. Ich persönlich bin auf jeden Fall super unruhig, weil die ganze Zeit andauernd irgendwelche Gedanken und irgendwelche Gefühle in mir sind. So. Und ich muss mich aktiv, also ich muss es lernen und ich muss es aber immer wieder praktizieren, davon loszulassen. Und das Loslassen ist eigentlich ist es kein Loslassen, sondern es ist im besten Fall ein gar nicht erst hingehen. Einen Abstand, einen inneren Abstand nehmen, eine Beobachterperspektive gegenüber sich selber einzunehmen und zu merken, ah, hier kommt gerade der Gedanke oder ah, da kommt dieses Gefühl. Und dann vielleicht zu sehen, ich muss ja gar nicht das jetzt so durch mich durchgehen lassen. Ich sehe, das kommt gerade auf mich zu und vielleicht kann ich außen rum gehen und lasse so von Gefühlen und Gedanken im Alltag die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit los, aber in alltäglichen Situationen, weil sonst gehe hier aus der Wohnung raus, ich will runtergehen und habe 17 verschiedene Gedanken in der Zeit gehabt, aber bin eigentlich gar nicht wirklich da. Und deswegen ist Loslassen, um im Alltag da zu sein, eigentlich in diesen kleinen Sachen, finde ich, so wichtig und gleichzeitig so schwierig.
Genau, und dann bist du wieder bei der Achtsamkeit, ne, dass man Klar. sich diese Gedanken schon mal anguckt. Und denn nur wenn man sie, sagen wir mal, mit einer gewissen Distanz betrachten kann, kann man sie auch wieder wegpacken. Wenn sie einen einfach überwältigen und einfach so in einem sind, dann hat man ja kaum eine Chance. Das ist sowieso ganz schwer, Gedanken, die da sind, loszulassen. Das kennt jeder, der im Bett liegt und dann anfängt zu grübeln. Mir hilft tatsächlich da an der Stelle Meditation. Einfach durch gewisse Techniken einfach mich zu besinnen. Das ist für mich ein wichtiger Faktor. Und ich habe gelernt im Laufe meines Lebens, wenn ich so richtig stressige Zeiten habe, dass so wirklich alles um mich herum, was weiß ich, dann kriege ich an dem Tag irgendwie 300 Mails und habe irgendwie 7 Termine und muss dabei noch 100 Kilometer durch die Gegend fahren und zwischendurch rufen mir noch Leute an und fragen, warum machst du dies nicht, warum machst du das nicht? Und dann gibt es ja den Punkt, wo man entweder ausflippt und sagt, Alter, nee, komm, scheiße, ich kann gar nicht mehr, das ist alles Overflow. Oder wo man sagt, okay, ich guck mir das jetzt mal an, das fliegt gerade alles über mich rüber, aha. Und wenn man sagt, okay, jetzt ordne ich das mal für mich und guck mal, was das ist. Und dann nehme ich das jetzt einfach mal an. Jetzt ist gerade irgendwie totales Chaos und totale Überforderung. Und wenn ich das dann einfach mal eben so annehmen kann, dann kann ich darauf reagieren. Entweder, dass ich sage, okay, das ist gerade so, hier fliegen gerade die E-Mails ran und das Telefon klingelt andauernd, alles gut, das macht aber nichts. Oder auch, dass man sich aktiv dagegen wehrt und sagt, ich brauche jetzt eine Stunde Auszeit. Hallo, WhatsApp-Status, ich bin eine Stunde nicht erreichbar, das ist auch in Ordnung. Oder dass man sich einen Tag Auszeit nimmt, sich krank schreiben lässt oder wie auch immer. Auch das kann eine sinnvolle und gute Reaktion sein. Aber ich merke das zunehmend, dass ich, wo ich früher dann mal einfach total getrieben war von diesem Stress, der hat mich überwältigt und ich musste das leben. Ich habe gemerkt, meine Atmung wird flach und mein Blutdruck steigt und mein Puls steigt und so. Denn da habe ich gemerkt, ich wurde von dem, was um mich herum passiert, von den externen Faktoren, komplett bestimmt. Und mittlerweile kann ich das wahrnehmen und fühlen und sagen, okay, jetzt bringt das gerade alles in mich ein, aber ich löse mich jetzt mal von diesen ganzen Gefühlen und setze mich hin und gucke mir das an, was passiert da um mich herum. Und das ist, glaube ich, eine Form von Achtsamkeit, auch eine gewisse Technik, die hilft, glaube ich, durchaus, gerade in besonders herausfordernden Situationen damit umzugehen. Es gibt immer Situationen, wo wir bei sowas alle scheitern, gar keine Frage. Es gibt immer Phasen, wo man komplett überfordert ist. Es gibt auch Phasen, wo man sich selbst überfordert oder wo man mal nicht erkennt, wo die eigenen Grenzen sind. Man hat das Glück, würde ich jetzt mal so sagen, dass die Intuition oder das Unbewusste das meisten auf jeden Fall merkt, wenn das so ist. Und wenn man komplett neben der Spur liegt, komplett neben dem Floh lebt, dann glaube ich ganz klar, ist das einer der Kernfaktoren für Krankheit.
Wie schaffst du das, was du gerade beschreibst, zu praktizieren? Du hast ja gerade schon gesagt, Meditation. Auf der anderen Seite hast du einen 14-Stunden-Tag, Stand jetzt.
Ja, nicht jeden Tag. Das sind also normalerweise sind 10, oft 12 und ab und zu 14, so, wenn man nicht übertreiben. Ja, also da stelle ich fest, also sagen wir mal, das Level konnte ich früher locker wegstecken, kann ich jetzt in meinem Alter nicht mehr locker wegstecken. Ich kriege das hin, aber die Regenerationszeit wird länger. Merke auch, dass das was mit mir macht in meiner Wahrnehmungsfähigkeit. Also, ne, wenn man so durch die Welt rennt und dann kommt man nach Hause und trifft sein Kind, dann merkt man auf einmal, das Kind hat mir gerade was erzählt und ich habe gar nicht zugehört. Ich habe gesagt, ja, interessant. Wenn es mich jetzt fragen würde, ich habe Gott sei Dank ein sehr sensibles Kind, das mir dann sagt, du hast mir doch gerade gar nicht zugehört. Und das ist der Punkt, wo das für mich ein Regulativ ist und wo ich ganz klar gelernt habe, okay, wenn die Umwelt das wahrnimmt, kann man sehr glücklich sein. Wenn Menschen einem das sagen, kann man noch glücklicher sein. Und spätestens dann muss man feststellen, ich bin ja gerade nicht achtsam, bin hier gerade nicht klar. Und dann ist es ein Punkt, wo man sich irgendwie hinsetzen muss und sagen muss, okay, jetzt hier Stopp. Es gibt diese Augenblicke, wo man Stopp machen muss. Und das gehört dann auch wieder dazu, um sich an den Zustand des langfristigen oder nachhaltigen Glückes zu bewegen, auch dann die Pause zu machen. Und manchmal ist es schwieriger, wenn man sagt, wenn ich jetzt hier eine Pause mache, dann geht dieses Projekt in den Bach runter und dann bin ich auf einmal der unbeliebteste Mensch und morgen steht in der Zeitung irgendwas ganz Fürchterliches irgendwie über mich und wenn ich das jetzt nicht verhindere, dann gibt es manchmal Situationen, wo man da nochmal eben durch muss, um das alles zu verhindern, weil wenn du am nächsten Tag alles in der Zeitung liest, dann bist du auch nicht glücklich. Gibt aber auch Situationen, wo man sich sagt, okay, steht dann heute mal in der Zeitung und morgen haben es alle wieder vergessen. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wir nehmen uns ja meist auch viel zu wichtig. Ne? Also sagen wir mal, selbst die schlimmsten Nachrichten, die wenigsten davon haben eine nachhaltige Wirkung. Die meisten sind einmal kurz da und danach ist es eigentlich wieder weg. Man ist ja sowieso als Mensch, sagen wir mal, man hält sich an der Stelle ja immer für bedeutender, als man wirklich ist. Das ist, also man ist für sich bedeutsam, vielleicht für die Menschen im engsten Umfeld, aber egal in welchem Kontext, Beruf, Politik, wie auch immer, Freundeskreis, Sportverein, wenn man da weg ist, schließt sich die Lücke sehr schnell um die meisten von uns.
Da sind jetzt so ein paar Punkte drin, auf die wir alle eingehen könnten und wahrscheinlich auch sollten. Und ich habe dann so ein bisschen den Punkt, wir reden auch gerade über Selbstfürsorge und wir reden auch über, okay, wenn das Umfeld dir spiegelt, ey, du solltest vielleicht mal ein bisschen mehr drauf achten, dann ist natürlich, das ist natürlich ein Punkt. Ich kenne das bei mir manchmal, dass ich auch selber irgendwie unzufriedener bin oder gereizter bin oder genervter einfach bin. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie nicht gut auf mich geachtet habe einfach in der letzten Zeit. Von daher, obwohl wir super viele Anknüpfungspunkte haben, muss ich jetzt ein bisschen auch in die Selbstfürsorge langsam gehen, auf Basis unseres späten Interviews und sagen, damit ich morgen wieder in einer Qualität aufwache, in der ich mich selber mag und in der ich Lust auf den Tag habe, ist es jetzt bald an der Zeit, dass ich so ein bisschen in die Abendroutine starte. Wir haben es 21:45 und mich blendet so ein Licht an, dass meinem Organ hier, was so Licht quasi mit Tag dekodiert, sagt, es ist hell am Tag und das muss ich unbedingt langsam dimmen, damit mein Körper runterfahren kann. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine krasse Notbremse, aber im Grunde ist es auch Intuition, über was wir hier reden die ganze Zeit.
Ne? Absolut, genau. Und wenn du dieses Gefühl hast, und das geht mir ganz ähnlich, also mir macht das großen Spaß und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt noch locker ein, zwei Stunden weiter über diese Themen sprechen könnten. Aber gleichwohl stelle ich auch fest, dass ich an den Punkt komme, wo meine Intuition mir sagt, jetzt ist es auch gut.
Ich finde das Wahnsinn. Wir haben dieses Gespräch ja, also wir haben wirklich normalerweise vielleicht einfach mal ganz kurz off-topic für Menschen, die jetzt bis hierhin zuhören. Wenn ich Interviews im Podcast mache oder Gespräche, dann lege ich im Vorfeld in der Regel so 3 bis 5 Leitplanken fest. Nie einen ganzen Fragenkatalog, aber immer so ein paar Leitplanken, an denen man sich entlanghangeln kann, die man aber auch verlassen könnte. So, das hatten wir jetzt nicht. Ich habe das am Anfang einmal gesagt. Wir gehen hier beide relativ unvorbereitet rein, passt aber auch für Intuition. Und genauso intuitiv endet das Ganze jetzt. Und ich finde es irgendwie wirklich total schön, was für eine ja, was für eine große Rutsche wir im Endeffekt einmal miteinander jetzt absolviert haben. Da waren einige Themen bei, wie gesagt, in die man alle noch tiefer einsteigen kann. Jetzt so für den Moment fühlt sich's für mich aber total gut an. Gleichzeitig möchte ich aber auch den Raum auflassen, wenn du sagst, das wäre nochmal wichtig, dann können wir den auch nochmal füllen. Frage an dich, Kai.
Nee, ich glaube, das ist wunderbar. Du hast das wunderbar abgebunden. Das war sehr bereichernd. Das war ein schöner Abschluss des Tages nach einem wilden Tag. Und vielen Dank dafür.
Ja, danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich dir jetzt vor allem einen ruhigen Feierabend und einen erholsamen Feierabend. Und danke dir, lieber Mensch, der du bis hierhin zuhörst oder zuschaust, für deine super wertvolle Aufmerksamkeit. Und ich, ja, sag einfach mal bis nächste Woche und merk auch, dass meine Abmoderationskünste jetzt langsam so richtig in den Keller gefühlt gehen.
Ich glaube, das ist gut genug. Danke. Wunderbar, alles
das
klar.
Das ist gut genug, ist ein super wichtiges Stichwort. Gut genug ist so häufig gut. Wunderbar. Vielen Dank, Kai, dass du heute hier warst.
Danke dir, Leo. Schöne Zeit. Ciao.
Ciao. Ich danke dir von Herzen, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast und ich hoffe, dass diese Folge für dich wertvoll war. Und falls das so ist, dann freue ich mich riesig, wenn du den Humans Are Happy Podcast an Freunde oder Bekannte weiter empfiehlst. Wenn du mir also mit einfachen Mitteln eine richtig große Freude machen möchtest, dann drück jetzt einmal auf Stopp und teile diese Folge mit einem Menschen, dem Humans Are Happy auch gefallen könnte. Ich danke dir im Voraus, wirklich von Herzen, und ich wünsche dir auch weiterhin ganz viel Spaß bei Humans Are Happy.